SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich Deutschlands erfolgreichste Krimi-Autorin Nele Neuhaus. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Nele, wir duzen uns. Du hast mir netterweise das Du angeboten, weil wir einfach vor der Sendung schon so nett miteinander geplaudert haben. Für alle, die uns jetzt hören, müssen wir kurz was erzählen. Wir haben die Sendung aufgezeichnet am Donnerstag um 10 Uhr. Und das ist genau die Uhrzeit, zu der die Spiegel-Bestsellerliste rauskommt. Und wir haben es gerade gesehen. Es ist Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste geworden. Dein neues Buch, Alles wird Asche. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich so happy. Das ist schon toll. Von 0 auf 1. Ich bin dankbar und glücklich.
Wobei, es ist jetzt der 12. deiner Taunus-Krimis. Gab es in den letzten Jahren schon mal einen, der nicht auf Platz 1 gelandet ist?
Ja, tatsächlich. Irgendwann hat J.K. Rowling gleichzeitig ein Buch rausgegeben. Da war es nur Platz 2. Und ja, es ist schon öfter passiert. Und trotzdem ist es immer wieder eine große Freude, weil ich sitze so viele Monate in meinem stillen Kämmerlein und arbeite an dem Buch. Und immer noch begleitet mich der Selbstzweifel. Ist es wirklich wieder gut geworden? Macht es den Lesern Spaß? Und wenn dann tatsächlich die Meldung kommt, es hat wieder gereicht für Platz 1, dann tanze ich erstmal einmal durchs Zimmer.
Das kann ich mir vorstellen. Und von deinem Verlag gibt es dann Champagner, habe ich
mal gehört. Sehen. Vielleicht, ja, das wäre wieder schön.
Ganz bestimmt. Also erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Auf jeden Fall. Nur mal so zum Hintergrund. Ab wann ist ein Buch ein Bestseller? Also wie viele Bücher muss man verkaufen, damit man einen Bestseller
hat? Ich glaube, so genau kann man das gar nicht an der Zahl ausmachen. Es ist tatsächlich so, ein Buch muss in Deutschland einmal unter den Top 50 der Spiegel-Bestsellerliste gewesen sein. Und die Spiegel-Bestsellerliste wird berechnet von den Verkäufen aus Buchhandlungen, die an dieses System Metis angeschlossen sind. Das heißt, dazu kommen natürlich auch noch Verkäufe von Amazon. Die werden mit eingerechnet und es wird immer von Montag bis Samstag Ladenschluss gerechnet. Und was sich da am meisten in Deutschland verkauft hat, das ist eben dementsprechend weit oben in der Bestsellerliste.
Du hast Millionen von Büchern verkauft, muss man sagen. Die Bücher sind in 30 oder 32, also auf jeden Fall 30 plus Sprachen übersetzt worden, in diversen Ländern erschienen, äußerst erfolgreich verfilmt. Wenn man dich kennenlernt, hat man das Gefühl, oh, das könnte auch meine Nachbarin sein. Das ist die nette Nele Neuhaus von nebenan. Wie schafft man es, dass einem so viel Erfolg nicht in den Kopf steigt?
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass der Erfolg relativ spät in meinem Leben kam. Aber auch daran, es ist mein Naturell. Ich bin ein freundlicher, fröhlicher Mensch und ich neige also nicht zu Größenwahn oder zu irgendwelchen exaltierten Handlungen, sondern am liebsten mag ich es, wenn mein Leben ganz normal weiterläuft. Manchmal ist der Erfolg fast störend dabei, weil ich werde halt erkannt und natürlich erwarten viele Menschen etwas von mir, was auf der einen Seite toll ist und auf der anderen Seite, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat, schon fast ein bisschen Druck auf einen ausübt. Also ich bin auch diejenige, die zum Entspannen eben nicht auf, eine Luxuskreuzfahrt fährt, sondern im Garten Unkraut wegmacht. Nachdem ich dann 10 Monate wirklich am Computer gesessen habe und vorwiegend meinen Kopf angestrengt habe, bin ich in unseren Garten gegangen und habe erstmal Unkraut zwischen den Ritzen weggemacht, 2 Tage lang und habe Büsche beschnitten und
Rosen beschnitten. Also wenn du Entspannung diesbezüglich brauchst, kannst du gerne bei mir im Garten vorbeikommen, da hätte ich auch einiges zu bieten.
Zum richtigen Zeitpunkt kommen, wenn ich gerade fertig bin mit einem Buch. Also das ist wirklich so, dass ich gerade so diese Verbundenheit mit der Natur sehr schätze und ich glaube, das erdet einen auch sehr und ich habe Pferde, ich habe einen Hund, der jeden Tag raus will und auch das hält einen wirklich auf dem Boden der Tatsachen. Was ich toll finde, ja, weil ich möchte einfach die Nele bleiben, die ich immer war und die Leute, die mich von früher kennen, sagen, das bin ich auch geblieben.
Und die, die dich von früher kennen, wissen, das war gar nicht so einfach für dich am Anfang. Du hast jahrelang für die Schublade geschrieben und als dein Erstlingswerk Unter Hain dann fertig war, ja, dann wollte das erst kein Verlag haben. Wie viele Verlagen hast du es damals angeboten, weißt du das noch?
Unter Hain habe ich, glaube ich, den größten angeboten, weil ich war fertig mit dem Buch und war sehr naiv und blauäugig. Ich hatte von der Buchbranche überhaupt keine Ahnung. Und es hatten natürlich ein paar Leute in meinem Umfeld gelesen und waren ganz begeistert und sagten, boah, das ist ja echt wie John Grisham, das ist ja super. Und dann war ich wirklich so voll davon überzeugt, bin an mein Bücherregal gegangen und habe dann die großen Verlage mir angeguckt, bei denen eben John Grisham und Co. erscheinen und habe denen dann das Manuskript geschickt und dachte wirklich, so das dauert jetzt so 10, 14 Tage, bis sie es durchgelesen haben und dann kann ich aussuchen, welchen Verlag ich dann nehme. Und die Realität war dann eine völlig andere. Es kam überhaupt keine Reaktion. Zum Teil ein halbes Jahr später so ein vorgedruckter Absagebrief. Aber was ich dann eben auch gelernt habe, es ist ja alles ein Prozess. Und ich habe mich dann damit beschäftigt, bin einem Literaturagenten begegnet, der sagte, du hast keine Chance auf dem Buchmarkt. Du bist unbekannt. Dein Buch hat über 600 Seiten und es spielt in New York. Da geht kein Verlag dran. Das ist einfach viel zu riskant. Wieso verlegst du die Handlung nicht nach Frankfurt? Da dachte ich, was? Also bitte, ich mag Frankfurt, also keine Frage. Aber das ist dann doch ein großer Unterschied zu New York. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin jetzt stur. Ich habe das ja auch geschrieben, weil ich New York so gerne mag. Und dann gingen die Jahre ins Land. Und das hat dem Buch gar nicht schlecht getan, weil ich das immer wieder mal rausgeholt habe, habe es mal ein bisschen gestrafft und gekürzt. Und irgendwann gab es eben die Möglichkeit, dieses Print-on-Demand, Book-on-Demand zu nutzen. Das heißt, man kann sein Buch digitalisieren lassen und dann steht es auf einer Plattform, wo man sich dann runterladen kann. Dann wird immer nur eins gedruckt. Und dann dachte ich, okay, das Prinzip ist blöd, weil ich möchte ja schon mehrere haben. Habe 500 Stück drucken lassen, weil ich natürlich auch eine Vertriebsmöglichkeit gefunden hatte im Büro der Firma meines damaligen Mannes.
Der war Fleischfabrikant.
Der Fleischfabrik, ja, in dem wirklich viele, viele Kunden gekommen sind gerade. Und das war auch noch so ein toller Zufall. Es war kurz vor Weihnachten. Und dann war natürlich das Weihnachtsgeschäft im vollen Gange und ich hatte diese 500 Bücher, was übrigens wirklich viel ist. Ne? Es sind also einige Kartons. Und mein damaliger Mann, der gar nichts davon hielt, der ohnehin gedacht hat, die hat einen Knall, Bücher zu schreiben. Das Lesen fand er schon seltsam, dass ich dann noch geschrieben habe. Und der lachte dann und sagte, ja komm, die kannst du hier doch da hinstellen. Und dann habe ich die Dosen an die Seite gerückt und habe die Bücher dahingestellt. Und jeder, der reinkam, und das fiel mir richtig schwer, mich selbst anzupreisen, habe ich gesagt, ich habe ein Buch geschrieben. Vielleicht brauchen sie auch ein Geschenk für ihre Frau. Ach ja, warum nicht? Und so fing das tatsächlich an in dieser kleinen Keimzelle bei uns in der Fleischfabrik. Und tatsächlich, ich hatte jetzt kürzlich die Buchpremiere für Alles wird Asche. Da sitzen im Publikum immer noch meine Kunden und die Leser erster Stunde von früher. Und das ist so schön.
Ich habe damals zu der Wurstdose zusammen, mit der Wurstbuse zusammen das Buch gekauft.
Ja, tatsächlich.
Großartig.
Ach ja, das ist ja, genau. Und dann weißt du ja, wie ich da gesessen habe in dem kleinen Büro. Und das war wirklich, wirklich schön. Die Leute sagen mir das eben auch noch. Es gehört zu meiner Historie und ich glaube, das ist auch so ein Teil, warum ich so geerdet geblieben bin, weil der Anfang eben nicht, boah, das ist jetzt der neue Star und es wird sofort in die Bestsellerliste gehievt, sondern ich bin wirklich diesen Weg Serpentine um Serpentine nach oben gegangen und dann überlegt, jetzt habe ich 500 verkauft, soll ich mich trauen und nochmal welche drucken? Wenn ich nur 100 drucke, ist es zu teuer. Also diese Überlegungen, die kenne ich, die habe ich alle im Kopf gehabt und ich glaube, das lässt einen immer so ein bisschen den Erfolg auch mit Dankbarkeit und Demut sehen.
Das war ja damals ein komplett anderes Leben, das du geführt hast. Wie gesagt, du warst mit einem Fleischfabrikanten verheiratet, hast da mitgeholfen in der Fleischfabrik. Was hast du da konkret gemacht?
Also ich war die Frau vom Chef. Ja, und als Frau vom Chef macht man alles und kann eigentlich nichts. Also ich hatte ja nie eine Ausbildung gemacht. Ich habe meinen Mann kennengelernt im Pferdestall. Weil der hatte Pferde und ich hatte keine und er hat jemanden gesucht, der sich drum kümmert und so bin ich dann quasi in diese Geschichte reingerutscht und erst dann wurde mir bewusst, der hat nicht irgendwie so eine nette Ortsmetzgerei, sondern das war ein ganz schönes Riesending und natürlich, wie das so ist, wenn dann die Beziehung ernsthaft wird und man einen mittelständischen Unternehmer heiratet, dann entscheidet man sich oder man heiratet eben auch das Unternehmen mit. Und ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Also wenn jemand ein Fahrer ausgefallen ist, bin ich liefern gefahren. Wir hatten einen Sommer, da ist die ganze Belegschaft in der Verpackung ausgefallen. Da habe ich also tatsächlich von morgens bis abends an der Verpackungsstraße im Fließband Steaks und Würstchen einvakuumiert. Aber ich habe natürlich auch im Büro gearbeitet. Ich bin zu Kunden oder zu Neukunden gefahren und habe akquiriert. Das gehört dann eben alles dazu. Ne? Und insofern, das sind eben Eigenschaften, die ich jetzt sehr gut gebrauchen kann, dass man immer dranbleiben muss. Man braucht viel Disziplin. Und auch wenn man morgens mal keine Lust hat aufzustehen, es ist der eigene Betrieb. Man muss also immer wieder hin, immer wieder ran. Und das sind Eigenschaften, die ich als junges Mädchen sicher nicht hatte. Da wäre ich am liebsten oder bin mal im Bett liegen geblieben, habe mal die Schule geschwänzt. Damit wäre ich garantiert nicht so sehr weit gekommen im Leben. Aber die Fleischfabrik hat mich letztlich all das gelehrt.
Und dein Mann hat selber überhaupt nicht gelesen, ne?
Mein damaliger Mann, der hatte mit Lesen nicht so viel am Hut. Der hat immer gesagt, ich warte, bis es verfilmt wird und hat gelacht. Und als es dann wirklich soweit war, hat er nicht mehr gelacht. Das war schon irgendwie sehr lustig. Aber es war wirklich viel Gegenwind. Ich kann heute nach 20 Jahren darüber lachen, aber ich erinnere, dass ich morgens in einem Unternehmen war und nachmittags habe ich mich um die Pferde gekümmert, was ja auch schon ein Knochenjob gewesen ist. Und dann abends hatte ich dann mal eine Stunde oder anderthalb Zeit, um am Computer zu sitzen und die Gedanken, die mir den ganzen Tag über durch den Kopf gegangen sind, in die Tasten zu hauen. Und dann kam er nach Hause und legt die Hand auf das Gehäuse vom Computer und sagt, du hast ja schon wieder geklimpert. Also das war schon grenzwertig. Ne?
Und er hat auch die Bücher nicht gelesen,
als du dann erfolgreich warst. Das war überhaupt gar nicht sein Ding. Ne? Der hat,
aber das ist doch super kränkend, oder?
Ja,
dann so ein Bestseller. Du bist ja dann von einem Verlag entdeckt worden, vom Ullstein Verlag. Und hast dann, ich glaube, das war 2009, ne? Mit Tiefe Wunden den ersten Spiegel-Bestseller gelandet.
Richtig.
Das ist doch super kränkend, oder? Wenn man denkt, ja, der eigene Mann nimmt es nicht wahr.
Es war dann tatsächlich auch so, ich kannte ihn ja und ich wusste ja, ich meine, er war 20 Jahre älter als ich, der kam aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Schicht, wo das Lesen eben keine Rolle gespielt hat und er hat das gar nicht so verstanden, was mich daran fasziniert hat oder was überhaupt allgemein Menschen an Büchern interessiert. Was ihn dann fasziniert hat, war tatsächlich, dass irgendwann daraus auch damit auch Geld reinkam. Das fand er dann schon beachtenswert, ne, als Unternehmer und als Geschäftsmann. Aber so das Inhaltliche, das hat ihn alles gar nicht so interessiert. Das war so. Und das war auf der einen Seite gar nicht schlecht, weil man schreibt schon befreit. Ne? Wenn man denkt, das liest der Mann immer noch kritisch mit, das weiß ich gar nicht, ob ich das so toll gefunden hätte damals. Mir hat das nicht viel ausgemacht. Das war tatsächlich erst später, als er anfing zu sagen, so jetzt reicht's mal. Ne? Jetzt hast du ja deine Bücher geschrieben und jetzt kannst du ja mal ein bisschen mehr wieder hier im Unternehmen machen. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, also du hast groß Karriere machen können, warum darf ich das nicht auch machen? Und das hat er halt gar nicht eingesehen und dadurch kam es dann eben zu Verstimmung. Hätte er das einfach hingenommen und hätte gesagt, meine Frau schreibt halt Bücher, so what, kein Problem. Und das wollte er eben nicht. Also er wollte ganz der alte Macho, der er war, eben der Herr im Haus bleiben und merkte, dass das so kippte, weil natürlich in der Öffentlichkeit das Interesse plötzlich an mir gigantisch war. Und ich konnte ja nun auch nichts dafür. Ne? Diese Welle ist plötzlich mit Schneewittchen muss sterben 2010 losgebrochen und die war nicht mehr aufzuhalten.
Zum Glück.
Zum Glück, natürlich. Ja,
für dich und für uns als Leser natürlich auch. Ne? Sonst wären uns viele spannende Krimi-Stunden entgangen. Aber klar, man hätte sich ja auch mitfreuen können einfach mit dem Erfolg der Frau.
Richtig.
Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
Wäre eine Möglichkeit gewesen und es ist nach 23 Jahren ist eben diese Beziehung daran zerbrochen, dass er den Erfolg von mir eben nicht, ja, wie soll ich es ausdrücken, er nicht mitgegangen ist, ne, und wollte das eben so nicht. Und wäre es eben am liebsten gewesen, wir hätten das alles zurückgedreht und das war für mich einfach nicht mehr möglich, weil ich das Schreiben eben wirklich liebe und brauche. Und es war ja, auch bevor der Ruhm kam, war das ja auch so, dass ich immer schon geschrieben habe. Wir machten nie Urlaub, wir waren immer da. Das waren vielleicht mal ganz, ich weiß noch, New York war mal ein Trip von wenigen Tagen, auch aufgrund eines Reitturniers, an dem ein Bekannter teilgenommen hat. Und boah, da war ich mal wirklich weg hier aus der Gegend und habe New York gesehen und das hat mich inspiriert. Und dieses Schreiben war Urlaub im Kopf für mich. Ich war, meine Tätigkeit war jetzt nicht wirklich sehr intellektuell. Das heißt, ich hatte Zeit, meine Gedanken schweifen zu lassen und mir Geschichten auszudenken. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Und das dann wirklich umzusetzen und nicht nur die Geschichte so zu schreiben für die Schublade, sondern wirklich bis zum Ende den Spannungsbogen aufzubauen und das ohne jede Unterstützung durch ein Lektorat. Meine beiden Schwestern waren natürlich, bis heute sind sie es, meine ersten Probeleserinnen, auch kritisch genug, dass sie mir hilfreich waren. So, und irgendwann drängte das eben alles nach draußen.
Als du dich damals getrennt hast von deinem Mann, da ging es dir auch gesundheitlich nicht so gut. Ne? Das kam eben noch erschwerend hinzu.
Das kam noch dazu, ja.
Ja, du hast Herzprobleme, hast eine, nicht eine künstliche Herzklappe, sondern eine organische, eine biologische, genau. Hattest, glaube ich, mit 18 schon die Diagnose, dass du...
Ja, und im Nachhinein ist es ziemlich sicher, dass das ein angeborener Herzfehler gewesen ist. Aber der hat mich eben über Jahre begleitet und wie das dann so ist, ich war regelmäßig einmal im Jahr bei der Untersuchung und das hat sich wirklich nur schleichend entwickelt. Das war eine Aortenklappeninsuffizienz ersten Grades, dann zweiten Grades und irgendwann, und ich denke schon, dass das auch mit dem ganzen Druck zu tun hatte, auf der einen Seite voll noch im Betrieb zu sein, auf der anderen Seite Lesungen mit bis zu 1000 Leuten zu machen und viel Pressearbeit und Lesereisen und zwischendurch eben der Ehemann, der gesagt hat, wann kommst du denn wieder und hier stehen Kunden und so, und meine Tage hatten oft eben 18 Stunden und irgendwann ist mir echt die Luft weggeblieben. Und dann war ich bei meinem Hausarzt und der hat gesagt, so, und jetzt ist der Punkt erreicht, du musst jetzt mal zum Kardiologen gehen, da muss ein Spezialist jetzt mal ran. Da war ich 44, ja, und ich hatte immer gedacht, das reicht, wenn irgendwann, wenn ich mal in den 60ern bin. Das hat mir schon also ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und dazu kam dann eben überstürzt die Trennung, weil es nicht mehr anders ging. Und dann saß ich plötzlich in Hamburg, weil ich weit weg wollte. Und glücklicherweise hatte ich eine Freundin, die Himmel und die Welt kannte, die mir sofort einen Termin bei einem Kardiologen ausgemacht hat. Dann wurde ein sehr unangenehmes Kardio-MRT gemacht und danach sagte er, also die Herzklappe schließt nicht mehr. Sie brauchen jetzt wirklich innerhalb der nächsten 3 Monate spätestens eine neue Herzklappe. Und vor allen Dingen, was noch viel, viel schlimmer war, was wirklich lebensbedrohlich war und was so nicht zu erkennen war, war, dass ich ein Riesenaneurysma über dem Herz sich entwickelt hatte. Und das wurde dann im Zuge dieser OP eben auch geflickt durch eine Prothese, wie so ein kleiner Feuerwehrschlauch. Und das war natürlich schon hochdramatisch. Ne? Und nebenbei habe ich noch Böser Wolf weitergeschrieben, weil ich hatte eben Abgabetermin im Sommer. Und das war schon ein hartes Jahr 2011, 2012.
Du bist ja deshalb auch nach wie vor Botschafterin der Deutschen Herzstiftung.
Genau.
Wie wichtig ist dir das?
Das ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, ich kann eben vielen Betroffenen und Patienten Mut machen. Gerade das, was ich jetzt am Herzen habe, das ist kein Todesurteil heutzutage, sondern es ist wirklich eine sehr gut erforschte Erkrankung, die man mit einem gesunden Lebensstil eben lange mitschleppen kann, bis es tatsächlich so weit kommt. Aber selbst dann, wenn das überraschend kommt und wenn man plötzlich aufwacht, und hat so einen riesen Schnitt in der Brust und man kriegt gesagt, sie sind zusammengeklappt, sie brauchen ganz schnell eine neue Herzklappe. Auch dann geht das Leben weiter. Der Körper erholt sich so unwahrscheinlich schnell, das habe ich ja eben auch beobachtet. Und nach einem halben Jahr war davon schon gar nichts mehr zu merken. Gerade die Schmerzen, die man natürlich durch eine so schwere Operation hat, die gehen irgendwann weg. Der Herzschlag beruhigt sich wieder und man kriegt ein neues Leben geschenkt. Und so muss man das eben auch sehen. Und ich denke, das kann ich eben auch im Namen der Deutschen Herzstiftung an Betroffene weitergeben.
Und trotzdem macht einem so eine schwere Erkrankung natürlich klar, was ist mir wichtig im Leben? Das ist ja, ja, eine Frage, die man sich dann automatisch stellt. Das war in deinem Fall relativ leicht beantwortet, nämlich das Schreiben. Du hast damit auch schon ganz früh angefangen als Kind, hast Schulhefte vollgekritzelt mit Geschichten. Wie alt warst du da?
Meine Eltern haben was von mir aufgehoben, ein erstes schriftliches Pamphlet in Lautschrift geschrieben. Da war ich, muss ich 4 oder 5 gewesen sein.
Wahnsinn. Hattest du Publikum, so, dem du es vorlesen konntest?
Ja, das war vor allen Dingen schwierig, weil meine Eltern das erste, die dachten, was hat die denn da für Buchstaben aneinander geschrieben, bis sie es laut gelesen haben. Und das war tatsächlich Lautschrift. Also das Wort ein, das habe ich nicht E-I-N geschrieben, sondern A-E-N. Weil so spricht man es eigentlich auch. Ne?
Ja.
Und das war natürlich höchst vergnüglich. Ich habe Bilder gemalt mit Wachsmalstiften und daneben eben in Großbuchstaben die passende Geschichte geschrieben. Also dieser Drang, Geschichten zu erzählen, war sehr früh in mir. Und dann mit ein bisschen mehr Schreibkenntnissen. Ich denke mal, da muss ich in der Grundschule gewesen sein. Das waren die Hefte früher noch mit 3 Linien. Ne? Mit meinem Pelikanfüller habe ich da reingeschrieben. Halt vorwiegend ging es natürlich um Tiere, um Pferde.
Klar.
Ja, Pferde waren früh immer ein Thema gewesen. Und später war es dann die Schreibmaschine, die kam, die meine Eltern mir geschenkt hatten. Und ich war immer wahnsinnig produktiv. Und ich habe auch Auftragsarbeiten für meine Freunde und Geschwister gemacht. Die saßen dann um meinen Schreibtisch rum und sagten, schreib doch mal, wie ich auf dem Reitturnier gewinne und wie die Dove sowieso vom Pferd fällt. Das habe ich dann alles getippt und geschrieben und die haben mir dann die Blätter aus der Schreibmaschine gezogen. Also das war schon richtig toll.
Wurdest du dafür bezahlt?
Nee. Auf jeden Fall mit Begeisterung. Ja.
Okay, der Applaus war die Bezahlung, genau. Ein einschneidendes Erlebnis als Kind war für dich, du hattest mit 11 Jahren einen schweren Unfall und bist vom Motorrad angefahren worden, hast dann lange im Krankenhaus gelegen, warst ans Bett gefesselt. Im Nachhinein hast du gesagt, das war, was meine spätere Tätigkeit als Schriftstellerin betraf, tatsächlich für was gut. Inwiefern?
Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich die Frage ja oft gestellt bekommen habe, wann hat das denn so richtig angefangen? Und man muss sich vorstellen, ich war 10 Jahre alt. Auf dem Weg zur Schule bin ich angefahren worden und hatte einen Schädelbasisbruch, Gehirntrauma, das Bein war gebrochen mehrfach und ich kam dann ins Krankenhaus aus dem Leben. Es war kurz nach dem Sommerferien. Ich weiß das noch so genau, weil mein Bein war wochenlang im Gips und als der Gips aufgemacht wurde, war das Bein noch braun von der Sonne. Der restliche Körper war schon wieder verblasst. So, und dann lag ich in einem abgedunkelten Zimmer mit Bein auf dem Gestell, den Kopf auf einem Eiskissen und durfte mich nicht rühren. Und es war abgedunkelt. Ich durfte keinen Besuch bekommen. Heute werden Kinder, die sowas haben, ins künstliche Koma versetzt. Damals eben noch nicht. So, und dann liegt man da und man ist allein mit seinen Gedanken. Und man hört immer mal was und stellt sich vor, wie sieht's wohl draußen vor der Tür aus? Und man, und so ein super aktives Kind wie ich bin immer viel gerannt und gesprungen und ich lag da und lag da und auf dem Rücken und guckte an die Decke. Und da habe ich auch etwas gelernt, was meinem Naturell nicht entspricht, nämlich einfach Geduld zu haben. Einfach abzuwarten. Und das habe ich bis heute, zum Beispiel jetzt ganz aktuell, als ich mein Buch Alles wird Asche im Mai abgegeben habe, dachte ich, oh mein Gott, jetzt muss ich noch bis Ende August warten, bis ich das Buch in Händen halte. Und da wäre ich als Kind verrückt geworden. Aber mittlerweile kann ich das. Und sowas lernt man so früh im Leben dann eben zwangsweise auch. Aber eben diese Geschichten, die ich mir endlos ausgedacht habe, endlose Geschichten. Ich durfte nicht lesen. Mir durfte noch nicht mal einer was vorlesen, weil ich diese absolute Ruhe brauchte. Ne? Und das ist, ja, es ist ein bisschen wie einzelhaft gewesen. Es war schon krass, ja.
Du warst vor allen Dingen so fantasievoll, dass du letztlich die Schule wechseln musstest. Wegen einer erfundenen Geschichte musstest du das katholische Mädchengymnasium im Taunus, das du vorher besucht hattest, verlassen. Was hast du da ausgefressen?
Ja, Schande über mich. Das war eigentlich, genau betrachtet, war das mein erster literarischer Großerfolg. Kurze Geschichte, ich habe zwei Schwestern, meine beiden Schwestern und ich wurden auf eine katholische, von Nonnen geführte Mädchenschule geschickt. Und diese Schule und ich, wir waren nie Freunde. Die Direktorin, eine sehr strenge Nonne, war, aber mochte mich. Ja, weil die hat gesehen, okay, die Nele, die ist nicht so angepasst, die ist schon wild und ich habe immer Unsinn gemacht und immer mich gegen die Regeln gestemmt. Aber dann kam eben dieser Elternbrief. Und zwar bekamen die Eltern zweimal im Jahr Info von der Schule, was sich da alles so verändert und was jetzt geplant wird. Und meine Schwestern und ich lagen an einem regnerischen Nachmittag auf dem Bett und haben so einen Brief verfasst und hatten eine dolle Idee nach der anderen. Und so, das war's dann. Und irgendwann dachte ich, Mensch, das wäre doch echt der Gag, wenn ich das jetzt abschreibe und erkenne, dass meine Schreibmaschine dasselbe Typenbild hatte wie das aus dem Sekretariat der Schule. Und dann war es natürlich eine Leichtigkeit, den Briefkopf auszuschneiden und rüberzukleben und eben auch die Unterschrift von der Chefin drunter zu setzen. Und das sah komplett echt aus, weil das war wirklich so mit Sekretariatszeichen, mit Datum, da drin stand nur Mist. Also ein Lehrer ist beim Vogelstimmenhören verstorben, der andere Lehrer, ein Lateinlehrer, wäre jetzt zum ZDF nach Rom gegangen, um Kommentare in lateinischer Sprache zu sprechen. Im Winter ist das Rauchen in den Klassenräumen sowieso erlaubt, auf dem Schulgelände wird ein McDonald's gebaut und die Klassen 8 bis 13 können sich Essensgutscheine holen. So und dann immer so weiter.
Wie alt warst du da, als du das geschrieben hast?
Ich war in der 11. Klasse. Okay. Also ich hatte mich gerade dazu entschlossen, komm Nele, zieh's durch. Es sind nur noch 3 Jahre. Und dann haben wir am schuleigenen Kopierer das Ding 1200 Mal kopiert und haben es in alle Klassenräume aufs Pult gelegt, als gerade eine Feier stattfand. Und dann alle Schülerinnen haben das natürlich mit nach Hause genommen und dann liefen die Telefone heiß, weil der Lehrer gestorben und was, McDonald's in der Schule, nein, und Rauchen im Klassenraum. Also es war eine riesen Empörung. Heute, also auf der Buchpremiere letzte Woche, war noch mein alter Biologielehrer, der auch da drin vorkam und der, heute lachen alle drüber, aber damals war das natürlich wirklich ein Aufreger und tatsächlich wurde sofort ich verdächtigt mit noch zwei anderen, da habe ich aber gleich zugegeben, dass ich das gewesen bin. So, und dann wurde ich zur Direktorin gerufen und dann sagt die, also Cornelia, so heiße ich ja wirklich, wieso hast du bloß deine Unterschrift unter diesen Elternbrief gemacht? Das ist doch Urkundenfälschung, was du gemacht hast. Und da habe ich gesagt, ja ganz ehrlich, sonst hätte es ja keiner geglaubt. Und da guckt die mich an und musste schmunzeln und wollte es aber unterdrücken. Und dann sagt sie, ja, da hast du wohl recht. So, und dann dauert es natürlich nicht lange. Ich bin auf der Schule auf keinen grünen Zweig mehr gekommen. Die Lehrer, die waren, und das nehme ich bis heute denen irgendwo übel, weil ich denke, die katholische Schule ist ja doch eigentlich was Christliches und man soll doch was verzeihen können, wenn jemand Unsinn gemacht hat. Und es hat mir keiner verziehen. Die haben meine Noten wahnsinnig gedrückt und mir blieb gar nichts anderes übrig, als zu gehen.
Und jetzt muss man mal sagen, deine Eltern waren da ja auch nicht unbekannt. Dein Vater war Landrat, ja. Das meint Taunuskreis.
Das kam noch dazu, also, erschwerend.
Wie haben die denn reagiert darauf?
Natürlich waren meine Eltern stinksauer, ja, meine Mutter vor allen Dingen. Mein Vater, der auch in der Schule früher immer viel Unsinn gemacht hatte, allerdings im Vergleich zu mir eben ein Einserschüler war, der konnte sich das erlauben. Der hat das dann tatsächlich auch mit Humor gesehen. Für die Schule war es schwierig, weil die Schule eben als Privatschule subventioniert wurde, auch unter anderem vom Main-Taunus-Kreis. Die konnten mich nicht einfach so rauskicken. Also haben sie es eben subtiler gemacht und das war nicht fein. Ne? Danach kam ich auf eine andere Schule. Das war was völlig anderes, war eine gemischte Schule. Ich habe die Schule sehr geliebt. Und insofern habe ich dann auch noch gut mein Abitur hingekriegt.
Okay, also du warst schon ja fantasiebegabt, als Jugendliche eher rebellisch, kann man sagen.
Ja, kann man so sagen.
Ja. Bist du auch mal mit der Polizei in Konflikt geraten?
Oh ja, ich bin auch mal mit der Polizei in Konflikt geraten. Ich hatte einen Mofa, das in den Jugendkreisen als unfrisierbar galt. Ja, es war eben keine Zündapp, es war eine Herkules G3. Und dann haben die ganzen Jungs aber ihren Ehrgeiz da reingesetzt, auch dieses Mofa irgendwie zu frisieren. Und dieses Mofa wurde zu einer Legende, weil es ist unfassbar schnell gefahren und wurde umlackiert und war natürlich vollkommen illegal. So, und meine Mutter, die keine Ahnung davon hatte, mit was für einem Gerät ich da rumfuhr, hatte meine Cowboy-Stiefel zum Schuster gebracht. Und da hat der Schuster zu ihr gesagt, also ihre Tochter fährt ein frisiertes Mofa. Dann sagt meine Mutter, wie bitte? Sagt er, doch, ich kenne das, weil die Bremsen reichen nicht aus, dann bremsen die Jugendlichen immer mit den Schuhen mit. Und die nutzen sich dann so ab. Da kam meine Mutter nach Hause und hat gesagt, hast du ein frisiertes Mofa? Sag ich, Quatsch, Mama. Aber irgendwann bin ich von der Polizei angehalten worden, da war das Mofa weg. Das haben sie einkassiert, das habe ich nie wieder gesehen.
Wie gemein. Ich habe deshalb nachgefragt, weil du inzwischen ja Kriminalhauptkommissarin ehrenhalber bist. Also ernannt vom damaligen westhessischen, später Frankfurter Polizeipräsidenten. Das ist eine Auszeichnung, die dir, glaube ich, viel bedeutet. Für was kriegt man die?
Ich habe diese Auszeichnung dafür bekommen, weil ich besonders gut recherchiere und authentisch die Arbeit der Polizei und der Rechtsmedizin darstelle in meinen Büchern. Das steht auch in der Urkunde, in der Ernennungsurkunde drin. Verliehen worden ist mir diese Urkunde im Rahmen einer Veranstaltung der Polizei. Und ich war sprachlos und so gerührt, weil ich weiß, dass das eine sehr, sehr große Ehre ist. Und tatsächlich alle anwesenden Polizisten, die sich dann das Buch haben signieren lassen, haben mich dann auch so angesprochen mit dem Titel. Und das ist ein ganz großes Ding. Und das ist, hängt in meinem Arbeitszimmer an der Wand, gerahmt. Und ich bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf.
Sie hätten dir ja mal dein frisiertes Mofa zurückgeben können bei der Gelegenheit.
Vielleicht steht es irgendwo im Polizeimuseum.
Wenn du nicht Schriftstellerin geworden wärst, hättest du dir vorstellen können, zur Kripo zu gehen?
Ja, tatsächlich. Also heute. Damals kam die Polizei mir gar nicht in den Sinn. Ich weiß nicht warum. Ich war sportlich, ich war jung. Ich hätte mich auch bei der Polizei bewerben können. Aber irgendwie war es außerhalb meines Nachdenkens. Da habe ich gar nicht mich mit beschäftigt. Heute glaube ich wirklich, auch dieses akribische Arbeiten, das kann ich glaube ich auch. Ne? Wenn ich recherchiere, gerade jetzt für Alles wird Asche, habe ich ja wieder mal zwei Themenkreise recherchiert, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Künstliche Intelligenz und Mount Everest. Und da muss man tatsächlich auch in kleinste Kleinigkeiten gehen und darf nichts vergessen und muss sehen, dass am Ende alles zusammenpasst. Und im Endeffekt ist das ja das, was die Kripo auch machen muss.
Das habe ich mich gefragt, als ich dein Buch gelesen habe. Über 500 Seiten, also das schreibt man nicht von heute auf morgen. Nein. Und gleichzeitig merkt man, da steckt wahnsinnig viel Recherche drin. Was hat länger gedauert, die Recherche im Vorfeld oder das Schreiben als solches?
Dadurch, dass ich diesmal mich ein bisschen in die Irre geschrieben habe, weil ich ein bisschen leichtfertig dran gegangen bin. Und das war bedingt durch diese lange Vorarbeit. Es war nämlich wirklich sehr, sehr aufwendig. Bis dahin hatte ich überhaupt gar nichts mit KI zu tun. Ich habe natürlich in der Zeitung mal davon gelesen. Aber als ich den Entschluss gefasst habe, das zum Thema meines Buches zu machen, habe ich quasi bei Null angefangen. Ja, ChatGPT, was ist das eigentlich? Und meine Schwester und auch unsere Tochter, die haben gesagt, jetzt mach das doch mal. Wenn du jetzt bei Google was eingibst, kommt ja ohnehin immer die Zusammenfassung von der KI. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und habe festgestellt, wow, ein fantastisches Recherchetool. Meine ersten Recherchen in den 90er Jahren habe ich noch mit Büchern aus der Stadtbücherei gemacht und jetzt eben tatsächlich mit der KI unterstützt. Ich habe, würde ich sagen, auch Mount Everest, das war ein Ding, wirklich. Ich hatte, ja, man weiß halt Reinhold Messner und es gibt einen Stau mittlerweile da oben. Aber ich habe mich so in dieses Thema reingefuchst und habe so viele Bücher gelesen und Filme geguckt und YouTube-Videos geguckt, dass ich, glaube ich, mittlerweile rein theoretisch vom Basecamp den Weg nach oben finden würde, durch den Kumbu Icefall, durchs Western-Kum. Ich könnte wahrscheinlich sagen, okay, wenn ich an der Leiche von Green Boots bin, dann muss ich jetzt bald schon wieder umkehren. Also ich habe das wirklich unwahrscheinlich gut recherchiert.
Ist ja auch faszinierend.
Und, ne? Es ist total faszinierend und gerade eben, worum es mir natürlich ging, geht natürlich um diesen Typ Mensch. Welcher Charakter möchte auch das fünfte Mal auf den Gipfel des Mount Everest? Und was nimmt dieser Mensch dafür auf sich? Es ist ja wirklich, man bezahlt eine Menge Geld und man ist in Lebensgefahr. Das muss man sich ja immer vor Augen führen. Und es gibt eben wirklich jede Saison tote Menschen, die sich selbst überschätzen, die zwar noch auf den Gipfel kommen, aber eben nicht mehr runterkommen, vor Erschöpfung sterben. Und es ist sehr makaber, aber tatsächlich, man kann die viele Leichen nicht abtransportieren. Weil wenn ein Mensch auf dem Mount Everest in über 8000 Metern Höhe stirbt, friert die Leiche ein und die wiegt eben nicht mehr 80 Kilo, sondern 250 Kilo. Und so wurden einige Leichen, die eben direkt am Rand der Strecke liegen, zu Wegmarken. Dass man tatsächlich sagte, wenn du jetzt am Hillary Step bist und du bist siehst Green Boots, das ist die Leiche eines Bergsteigers, der besonders auffällig grüne Stiefel hat, dann musst du wieder umkehren, weil du kannst nicht noch bis auf den Gipfel, dann wird's zu spät. Und das hat mich so fasziniert. Nicht so sehr, dass ich selber da hoch wollte, aber in der Theorie riesig spannend.
Da wären wir dann schon mitten in deinem Buch, Alles wird Asche, weil da eben auch der Tech-Milliardär Patrick Prinkhoff, das ist der Ausgangspunkt, der ist tödlich verunglückt. Das ist ein Mann, der eine phänomenale KI entwickelt hatte. Die soll an die Amerikaner verkauft werden und dann gibt es jede Menge Leichen. Ne? Das mal so verkürzt zu sagen. Ein Bauunternehmer hängt kopfüber im Rohbau eines Frankfurter Hochhauses. Eine andere Leiche kopfüber im Baum bei einem Baumwipfelweg im Taunus. Lass uns mal an deiner Ideenfindung teilhaben. Wie bist du auf die Idee gekommen, Menschen mit dem Kopf nach unten hängen zu lassen?
Ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, dass ich hier nichts spoilere. Auf gar keinen Fall will ich irgendwas verraten.
Ich bin auch
verraten,
erst auf Seite 316 von über 500.
Also verraten,
bitte nicht spoilern, weil ich möchte auch noch herausfinden, wer der Mörder ist.
Es ist, wenn ich an ein neues Buchprojekt gehe, ist es ja immer so ein bisschen diese Frage, was ist zuerst da, das Huhn oder das Ei? Die Geschichte, die Figuren. Es ist ja etwas, was ich zusammen entwickeln muss. So, dann überlege ich, welches Thema fasziniert mich? Mit welchem Thema möchte ich mich jetzt ein Jahr lang jeden Tag befassen. Und Mount Everest war etwas, was mich die ganze Zeit schon wirklich bewegt hat, weil warum eigentlich? Ich muss irgendwas darüber gelesen haben, wo es eben auch über diese Persönlichkeit ging. Es sind ja oft eben auch Leute, die im Leben alles erreicht haben, die wirklich keine andere Herausforderung mehr sehen als den höchsten Berg der Welt. Und dieser Typ, dieser Patrick Prinkhoff, das war, glaube ich, die erste Figur, die ich so im Sinn hatte. Natürlich gibt's immer schon als Rahmen der Handlung meine Kommissare, ist klar. Bodenstein, Pia, die sind ja sowieso schon gesetzt mit dem ganzen K11 aus Hofheim. Aber dann kommen eben die Neuen dazu. So, und dann fing ich an, das zu entwickeln und dachte, ja Mensch, dieser Patrick Prinkhoff, der hat eine wunderbare, nicht nur eine KI, sondern der hat eben auch Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre eine Software entwickelt, die bahnbrechend damals auch schon gewesen ist und tatsächlich alle Computersysteme laufen lässt, dass die in jedem Computersystem enthalten ist. Da sagte meine Lektorin, der ich diese erste Idee erzählt habe, also größer geht's nicht, oder? Und da habe ich gesagt, nein, ich glaube, größer geht's nicht, aber es muss einfach so sein, weil meine Leserinnen und Leser erwarten eben auch Figuren, die mit denen sie mitfiebern können, die aber auch eine gewisse Fallhöhe haben. Das heißt, Patrick Prinkhoff hat wirklich Fallhöhe. Der Mann hat so viel aus sich selbst erfunden und die Computerbranche revolutioniert und dann noch eben den Mount Everest nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nein, sogar fünfmal erklettert. Diese Figur ist wirklich hoch hinausgeraten. So, und dass eine solche Figur nicht da oben angelangt ist, weil sie so nett und so freundlich ist und jedem den Vortritt gelassen hat, sondern sich durchgeboxt hat und sich Feinde gemacht hat und Neider entwickelt hat. Und bumm, hatte ich mein Thema. Weil das ist natürlich genau das, was ich glaube auch jeder Leser so nachempfinden kann, dass man eben auch manchmal Neid empfindet auf andere, dass man sich über irgendwas total aufregt und denkt, warum der, warum nicht ich? Und diese Figuren habe ich dann nach und nach entwickelt. Und und dann ist natürlich das Thema, wie lasse ich die Leute sterben in meinen Büchern?
Ja, und das finde ich schon hart mit dem Kopf nach unten.
Ja, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen aus dem Mount Everest gekommen, weil es gibt eben tatsächlich diese Unfälle, dass die Leute so entkräftet sind, dass sie nicht mehr weiter können, dass sie, und das ist war ein besonderer Toter, der mich sehr fasziniert hat, ein englischer Fotograf, der am Ende einer Saison wirklich als allerletzter auf dem Gipfel gewesen ist. Und alle haben zu ihm gesagt, komm jetzt, kehr um. Nein, jetzt bin ich schon mal hier, ich will jetzt hoch und hat es noch geschafft. Und ist beim Abstieg in einem dieser Fixseile hängen geblieben am Hillary Step und ist abgerutscht und hing da.
Okay.
Und er hing tatsächlich da bis zur nächsten Saison, weil da kam keiner mehr nach ihm hoch.
Mit dem Kopf nach unten.
Mit dem Kopf nach unten. Das war natürlich die Idee dazu.
Sonst lässt du dich bei den Todesarten, die du praktizierst, in deinen Krimis durch echte Kriminalfälle inspirieren? In dem Fall war es ja durch einen Unfall.
Nicht immer. Zum Beispiel, wer das Buch Muttertag von mir gelesen hat, der weiß, dass es da auch ganz, ganz scheußliche Leichen gibt, die sogenannten Fettwachsleichen, die sich entwickeln, wenn eine Leiche unter der Erde ist und kriegt nicht mehr genug Sauerstoff. Das heißt, sie kann sich eben nicht zersetzen. Und dann passiert, und das passiert tatsächlich auf deutschen Friedhöfen immer öfter, weil die Böden schon so ausgelaugt sind, dass da einfach nichts Biologisches mehr stattfinden kann, dass man nach 30 Jahren jemanden wieder exhumiert, weil das Grab abgelaufen ist und die sehen auch aus wie heute. Ne? So, und dann dachte ich, okay, was hat jetzt der Täter oder die Täterin getan, um eben diese Menschen dazu zu bringen, sich zu Fettwachsleichen zu entwickeln? Und meine Tochter sagte, kannst du mir mal mein Brot fertig machen? Und ich wickel die Frischhaltefolie um das Brot und wickel aus Versehen meine Finger mit ein und stellte fest, ups, ich kriege die Finger gar nicht mehr auseinander. Und ich so, oh mein Gott, ja genau. Wenn der Mörder seine Leichen mit Frischhaltefolie umwickelt oder seine Opfer, es sind ja noch gar keine Leichen, seine Opfer mit Frischhaltefolie umwickelt, sind sie einfach hilflos. Tja, und so kommen eben meine Ideen manchmal einfach so aus dem Alltag.
Also du bist eine so sympathische Frau. Ich finde es jetzt echt beängstigend, ein bisschen, muss ich sagen, dass du beim Butterbrote schmieren auf solche Mordgedanken kommst.
Tatsächlich so die Inspiration aus dem Alltag, ne? Ja.
Welchen Anteil würdest du sagen, haben am Erfolg deiner Taunus-Krimis ja diese außerordentlich sympathischen Figuren, diese sympathische Ermittlerpärchen Bodenstein und Sander?
Einen ganz großen Anteil. Die beiden sind eben auch zum Anfassen. Ja, das sind Menschen wie du und ich, sage ich immer so gerne. Und auch das ist daraus entstanden, dass ich ja, ich weiß nicht, wie viele Hunderte in die Tausende gehen von Krimis ich in meinem Leben schon verschlungen habe. Und oft war es eben so, dass ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt würde ich mal gerne auch mehr über den Kommissar erfahren. Und es war immer Schluss bei den Ermittlungen. Mehr hat man nicht erfahren. Vielleicht bei den Skandinaviern hat man noch erfahren, dass er geschieden war und an Krebs erkrankt war.
Das sind auch immer so verschrobene Figuren.
Richtig,
oft, ne?
In seinen leeren Kühlschrank geguckt hat. Ja. Und das hat, dachte ich, nee, sowas will ich nicht. Und ich war tatsächlich auch inspiriert von Elizabeth George. Ich war ein Riesenfan von ihrer Reihe. Und da gibt es ja den adligen Ermittler Linley und seine bürgerliche Kollegin Sergeant Havers. Und dann dachte ich, diese Kombination, die gefällt mir. Und jetzt muss man sich überlegen, als ich nach Unterhain meinen ersten Krimi geschrieben habe, dachte ich damals, den schreibe ich für eine Leserschaft von 100, 200, 300 Leuten. In erster Linie wollte ich Spaß beim Schreiben haben und ich wollte meine Kommissare mögen und habe mir deshalb die Pia Kirchhoff ausgedacht, die so ein bisschen ist wie ich. Oder war wie ich, die hat sich mittlerweile auch von mir wegentwickelt. Und eben Oliver von Bodenstein, den adligen Ermittler, der eben diesen ganz anderen Hintergrund hat. Und das ist psychologisch interessant. Das ist mir erst vor wenigen Jahren klar geworden, hätte mein damaliger Mann diese Bücher gelesen, hätte er zwischen den Zeilen wirklich viel über den Zustand unserer Ehe lesen können. Oh. Weil Pia hatte sich ja gerade getrennt von ihrem Mann, von Henning Kirchhoff, weil der sie überhaupt gar nicht hat werden lassen. Ne? Der hat nur immer sich selbst gesehen und hat sie gesagt, du bleibst jetzt mal hier schön zu Hause, du gehst nicht mehr arbeiten. Und irgendwann hat Pia eben die Schnauze voll gehabt und ist gegangen. Und ich denke so, wenn er das damals so gelesen hätte, vielleicht hätte er ja noch irgendwas daraus lernen können. Aber hat er nicht.
Nö. Liest dein jetziger Mann deine Krimis?
Ja, der liest meine Krimis. Der liest sie zwar nicht im Werden, da ist er ja sehr involviert, weil ich ihn natürlich viel frage. Er ist Finanzspezialist, war früher Banker. Und gerade jetzt in Alles wird Asche dreht sich ja auch um ein Unternehmen, um das Unternehmen von Patrick Brinkhoff. Da geht es auch um Börsenbedingungen, weil das Unternehmen natürlich sehr, sehr wohlhabend geworden ist durch diese KI und was da alles so passiert. Und da ist er immer mein allerbester Ratgeber. Das heißt, er weiß schon immer, was so passiert. Und ganz am Ende, wenn es dann fertig ist, dann liest er es und amüsiert sich natürlich oft. Sagt, ah ja genau, da hast du das mal. Ach guck mal, die essen das und das, das haben wir doch an dem und dem Tag gekocht. Und das ist, er liest das Buch natürlich ganz anders, als es jeder andere Leser tut.
Und genießt es eben.
Und genießt
es. Unterstützt sich in jeder Hinsicht.
Viele, viele Jahre ist er eben auch mit auf Lesereisen gefahren. Und gerade als dieser Hype so groß wurde und das zum Teil echt beängstigend war, ne? Wenn ich erinnere eine Buchmesse, auf die ich kam. Und da kam mein Verlag und sagte, Achtung, hier sind so viele Leute am Stand. Und da war keine Absicherung, gar nichts. Und die in ihrer absoluten Begeisterung haben die Leute fast den Tisch umgekippt. Und da hatte ich richtig Angst. Und da ist er immer so ein bisschen als mein Beschützer mit dabei, hat auch dafür gesorgt, dass im nächsten Jahr eben Security da war und Absperrung da war. Und das ist schon toll, wenn man jemanden hat, der einem dann den Rücken frei hält.
Und ihr habt euch ja auch in der Buchhandlung kennengelernt.
Ja,
ne?
Das ist
er wusste aber nicht, wer du bist. Obwohl du da eine Lesung gehalten hast.
Es war wirklich herrlich. Es war noch vor dieser Lesung. Da hingen nur die großen Plakate von mir. Und es war Tag der offenen Tür in Königstein. Das ist eine Freundin von mir, der die Buchhandlung gehört, die eben tatsächlich auch damals ein Exemplar von Mords Freunde der Vertreterin vom Ullstein Verlag gegeben haben und gesagt haben, das Buch hat eine Autorin hier aus dem Nachbarort geschrieben, die hat noch keinen Verlag. Aha. Ja, und das Buch haben wir im Weihnachtsgeschäft mehr verkauft als den aktuellen Harry Potter. Das war natürlich dann spannend für die Vertreterin.
Ja, absolut.
Und insofern haben diese Buchhändler dafür gesorgt, dass ich A, einen Vertrag bei Ullstein bekommen habe und B, dass ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Also das ist in mehrfacher Hinsicht eine tolle Buchhandlung. Ja, und er hat damals keine Ahnung gehabt. Er war einfach da, ne, und hat dann ein bisschen mitgeholfen, weil der wohnte zur Untermiete bei einer Dame, die ein Kochbuch geschrieben hatte und so ein bisschen Fingerfood gemacht hat. So, und dann dachte ich, der Caterer, was hat der für stahlblaue Augen? Und der gefiel mir schon so ganz gut. Und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und daraus hat sich dann mehr entwickelt.
Und er leitet heute auch die Nele Neuhaus Stiftung, ja, die du gegründet,
genau,
hast.
Er ist als Bankmensch kennt er sich eben mit Geld aus. Aber er hat eben auch nochmal eine Fortbildung gemacht zum Stiftungsmanager und ist der Vorstandsvorsitzende der Nele Neuhaus Stiftung.
Die sich um Schreib- und Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen kümmert.
Richtig, in erster Linie. Wir haben das mittlerweile auch ein bisschen ausgeweitet.
Du steckst da auch viel Geld rein. Großteil, ja, deiner Buchverkäufe fließt da ein.
Ja.
Wieso ist dir das so wichtig?
Mir ist es aus dem Grund wichtig, weil ich weiß, wie wichtig Bildung ist und wie wichtig es ist, dass man seine Sprache in Wort und Schrift gut beherrscht. Ich hatte das Glück, in eine Familie reingeboren zu werden, wo das selbstverständlich war, wo vorgelesen wurde, wo Bücher da waren. Das war für mich keine Mühe. Aber ich sehe eben, dass immer mehr Kinder und Jugendliche von Haus aus das nicht mehr lernen, das nicht mehr selbstverständlich lernen. Viele haben die erste Begegnung mit dem Medium Buch in der Schule und verbinden damit gar nichts Positives, sondern das ist für sie Zwang. Ja, das ist etwas, was sie müssen. Und das finde ich unfassbar schade, weil in den Büchern schlummern Geschichten, die Fantasie anregen. Und eben die Fantasie anregen bedeutet für das Gehirn sehr viel mehr, als nur immer das zu reproduzieren, was man auf seinem Smartphone sieht. Und vor allen Dingen lernt man auch durch das Lesen etwas, was den Jugendlichen heutzutage nicht mehr in die Wiege gelegt wird, nämlich auf etwas warten zu müssen. Etwas abzuwarten, sich etwas zu erlesen, sondern heute geht alles zack, zack, schnell, nach ein paar Sekunden wegwischen. Es wird sofort immer belohnt und man erwartet das schon. Und deswegen ist es mir so wichtig, eben jungen Menschen auch den Weg zum Buch hinzuzeigen, zum Schreiben, zum Lesen. Und einen Anteil daran haben natürlich auch meine Jugendbücher, die ich schreibe. Pferde, Mädchen, Jugendbücher, von denen ich so viel Feedback von den Mädchen kriege, die eben schreiben. Durch die Elena und Charlottes Traumfeldbücher bin ich zum Lesen gekommen. Ich habe früher nie gelesen. Und das macht mich dann wieder glücklich. Da schließt sich für mich ein Kreis.
Auch da bist du sehr erfolgreich mit deinen Jugendbüchern.
Ja, das stimmt.
Deine Krimis werden ja verfilmt, auch mit Riesenerfolg vom ZDF. Ist auch schon mal ein Jugendbuch verfilmt worden?
Leider bisher noch nicht.
Also.
Kann noch kommen. Jeder Filmproduzent kann sich gerne melden.
Genau. Wann kommt der nächste Krimi raus?
Der nächste geschriebene Krimi?
Nee, also nicht der nächste geschriebene, sondern der nächste Film.
Ah, der nächste Film. Oh ja, das ist ein tolles Thema, weil bis jetzt war ich ja immer ein bisschen skeptisch bei den Verfilmungen, ist ja klar. Ich meine, ich schreibe dicke Bücher in 90 Minuten oder zweimal 90 Minuten, kann man eben das so nicht erzählen, wie ich es mir wünschen würde. Aber jetzt bei der 11. Verfilmung von Monster, meinem letzten Buch, ist eben zum ZDF auch noch Disney Plus eingestiegen. Und aus Monster ist eine 6-teilige Miniserie geworden,
wow,
die eine ganz andere Qualität nochmal hat als das, was vorher aus meinen Büchern gemacht wurde. Ich durfte es schon sehen. Ich habe alle 6 Folgen vorab sehen dürfen und ich war, wie man so schön sagt, geflasht.
Und wann dürfen wir die sehen?
Ihr dürft die sehen, Januar, Februar 27 wird die erstmal nur bei Disney Plus gestreamt. Später wird es natürlich auch beim ZDF gezeigt. Ich habe nach der 3. Folge tatsächlich vergessen, dass es mein Buch war. Ich war so fasziniert. Und als kleines Goodie für meine Fans, ich spiele selber mit.
Wow!
Ich spiele eine Apothekerin und habe sogar 2 Sätze zu sagen.
Ich würde mit dir gerne nochmal über ein Thema sprechen, über das in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist. Ich weiß auch nur, weil zufällig ein Freund von mir ein Buch über den Dalai Lama geschrieben hat und du darin vorkommst. Nele Neuhaus und der Dalai Lama. Deine erste Begegnung hattest du mit ihm? Wie alt warst du da?
Ich muss 18 gewesen sein. Der Vater meiner besten Freundin, Unternehmer, aber gleichzeitig auch leidenschaftlicher Dokumentarfilmer, hat in Nordindien die Bekanntschaft vom Dalai Lama gemacht, von der Exilregierung, und hat ihn damals nach Europa, nach Deutschland eingeladen. Es war natürlich politisch brisant, was es bis heute ist, weil Tibet damals schon von China annektiert worden ist und kein Politiker wollte den Dalai Lama empfangen. weil er politische Verwicklung fürchtete. Und mein Vater als Landrat sagt, es mir doch egal, der kann, natürlich laden wir den herzlich ein.
In meinen Taunuskreis.
In meinen Taunuskreis und dann soll der hierher kommen. Und tatsächlich, seine Heiligkeit, der Dalai Lama, kam mit seinen Ministern und mit Mönchen umgeben in einer großen Entourage und reiste an.
Und zwar und zu euch nach Hause, ne?
Erst wurde er in meinen Taunuskreis wirklich empfangen, in der Stadthalle mit tibetischen Flaggen. Und dann war er privat bei uns zu Hause und saß im Wohnzimmer.
Und du und deine Freundin, ihr habt Tee für ihn gekocht.
Richtig, wir haben Tee gekocht.
Ihr wart bestimmt wahnsinnig aufgeregt,
oder? Es war, wenn man so jung ist, war das gar nicht mehr diese Aufregung, wie die andere Leute hatten. Er ist so freundlich und aufmerksam und er sagte, ach, am liebsten hätte ich einfach nur heißes Wasser.
Er hat den Tee gar nicht getrunken.
Er hat den Tee gar nicht getrunken, er hat Wasser bekommen. Und es existieren Fotos, wie er wirklich im Haus bei meinen Eltern sitzt. Und er war dann im Nachhinein noch oft da, weil er ist in das tibetische Zentrum in Europa, ist in der Schweiz. Und der Vater meiner Freundin hat das sehr, sehr unterstützt, hat viele junge Tibeter in Deutschland die Sprache lernen lassen und hat den Chancen eben in seinem Unternehmen auch gegeben. Und ich war, habe da gearbeitet, damals gejobbt und meine Freundin und ich haben die immer durch die Gegend gefahren. Wir haben die dann in die Schweiz gebracht oder mal eine Reise durch Deutschland, wenn die irgendwo einen Termin hatten. Ein Moment, um den mich wirklich viele Leute glühend beneiden, war in der Schweiz, große Veranstaltung, die war vorbei. Seine Heiligkeit wurde zum Flughafen in Kloten gebracht und alle gingen. Und der Flug nach Neu-Delhi hatte Verspätung. Und da sagte mein Chef, der Vater meiner Freundin, Nele, du bleibst bei seiner Heiligkeit, bis der abreist. Und sag ich, was? Was soll ich denn mit ihm reden? Sagt er, es wird dir schon was einfallen. Und da saß ich mit dem anderthalb, zwei Stündchen in der VIP-Lounge, nur ich und er. Ja, und alle anderen hatten halt respektvoll Abstand gewahrt. Und dann haben wir geredet über Himmel und die Welt. Wirklich, der hat mich gefragt, was machst du denn gerne, was arbeitest du denn gerne? Und er hat ja diese Mischung aus Englisch und tibetischen Brocken. Aber weil er so unglaublich warmherzig ist und so freundlich, hat er eben, ist es so leicht, mit ihm zu reden. Ne?
Hast du ihm erzählt, dass du vom katholischen Mädchengymnasium geflogen bist?
Es ist möglich. Es ist möglich, weil er hat einen ganz verschmitzten Humor, einen ganz weltlichen verschmitzten Humor. Und heute würde ich ihn wahrscheinlich völlig andere Fragen fragen. Aber damals war das Erlebnis. Und als ich Jahre später kam, er hatte den Friedensnobelpreis gewonnen und flog über Frankfurt nach Oslo. Und die VIP-Lounge am Flughafen, da wurde er erwartet. Und wer auch kam, war Richard Gere. Richard Gere hatte bis dato ihn noch nicht kennengelernt. Der war so aufgeregt und jetzt waren meine Freundin und ich abgestellt worden, ihn zu betreuen.
Richard Gere.
Ja, was natürlich ganz schrecklich für uns war. Ne? So, wir saßen da mit ihm und wollten ihn irgendwelche Fragen stellen und er wollte aber nur von uns wissen, wie seine Heiligkeit so ist und die Persönlichkeit. Also er war wahnsinnig aufgeregt, wenn man sich überlegt, was daraus geworden ist. Ne? Dass er Buddhist geworden ist, dass er eine Riesenstiftung gegründet hat und wir waren quasi dabei, als er das erste Mal seine Heiligkeit kennengelernt hat. Das ist schon wirklich besonders.
Unfassbar.
Ja, das ist so.
Der Dalai Lama verteilt ja bekanntermaßen gerne weiße Schals. Mhm. An Freunde, hast du einen?
Im Haushalt meiner Eltern gibt es noch einige. Ob das jetzt einer von denen ist, die ich bekommen habe, weiß ich nicht genau.
Nele, ich bedanke mich herzlich bei dir für das spannende, sehr unterhaltsame Gespräch. Ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön für dich, dass du Zeit für Leute hattest. Da drin ist ein zweiter Schal für dich.
Oh, ja? Okay.
In SWR1 gelb.
Wie schön. Ja.
Als kleine Erinnerung an unsere Sendung. Viel Freude beim Tragen und vor allen Dingen weiterhin viel Erfolg für dein Buch.
Vielen herzlichen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.